Danke für die Einleitung, die warmen Worte, das warme Wetter. Haben wir mittlerweile rausgefunden, wann ich das letzte Mal hier war?
2008.
Tatsächlich 2008. Weil da ging es nämlich auch schon um die russische Revolution, aber in einer etwas traurigeren Perspektive. Da hatte ich das Buch vorgestellt, gestern Morgen, über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft, das 1939 mit der Abschiebung antifaschistischer Gefangene, kommunistischer und jüdischer Gefangene aus der Sowjetunion an Nazi-Deutschland beginnend den Weg zurückgeht durch die Geschichte der russischen Revolution und 1917 endet, immer mit der Frage, an welchem Punkt ist dieses Projekt eigentlich so brutal gescheitert, wie wir es aus der Geschichte kennen, und an welchem dieser Punkte hätte die Geschichte möglicherweise eine andere Entwicklung nehmen können. Eine Frage, die in dem Buch immer wieder gestellt wurde, gegen das Erbe des Stalinismus, auch das Erbe des autoritären Leninismus, aber nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnte. Und es ist genau diese Frage, die mich in der Zwischenzeit, in den 10 Jahren, die zwischen den beiden Büchern liegen, weiter begleitet hat und die ihre deutlichste Antwort in dem Buch bekommen hat, über das ich heute jetzt doch nicht sprechen werde. Das den Titel trägt, der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann vom möglichen Gelingen der russischen Revolution. Denn dieses Buch versucht tatsächlich, die Frage zu beantworten, wie die russische Revolution hätte gelingen können, wie das Scheitern der russischen Revolution sich hätte vermeiden lassen können. Denn die russische Revolution war ja die erste große siegreiche sozialistische Revolution, siegreich in dem Sinne, dass sie nicht von der äußeren Konterrevolution niedergeschlagen wurde, nicht von den intervenierenden imperialistischen Truppen besiegt wurde und auch nicht von den Bürgerkriegsparteien, die sich gegen diese verschworen hatten, sondern sie scheiterte an ihren eigenen Maßstäben. Und das Buch heißt Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann deswegen, weil es beginnt mit der erzwungenen Ausreise, wiederum eine Ausreise von Alexander Bergmann und Emma Goldman, die etwas bekanntere, die mit dem Wenn ich nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution, die in den USA beide inhaftiert waren, zusammen mit 246 anderen politischen Gefangenen und von dort aus direkt nach Russland abgeschoben wurden. In ein revolutionäres Russland, was sie aus anarchistischer Perspektive vorher schon kritisiert hatten, aber aus solidarischer Perspektive. Und diese Ankunft im revolutionären Russland beschrieb Alexander Bergmann als den schönsten Tag seines Lebens. Und die Frage, die in dem Buch gestellt wird, ist, war das tatsächlich der schönste Tag seines Lebens? Oder unterlag der gute Mensch einer Täuschung, weil die Revolution keine der Versprechen, die sie ihm gegeben hatte, halten konnte? Oder gab es zu diesem Zeitpunkt, als er dort ankam, 1920, noch die Möglichkeit darauf, dass sich diese Hoffnungen auf eine emanzipatorische Revolution bewahrheiten würden, womit er keiner Illusion aufgesessen wäre, sondern der Tag tatsächlich der schönste Tag seines Lebens gewesen wäre? Ganz am Ende gibt es nochmal so eine andere Wolte, aber die will ich euch nicht verraten. Und das Buch, über das wir heute sprechen, ist etwas breiter angelegt. In einigen der Ankündigungen, ich weiß auch nicht, ob die schon irgendwie veröffentlicht worden waren, ich hatte es, glaube ich, online mal gesehen, ging es auch um das 50-jährige Jubiläum von 1968, was nämlich die zweitwichtigste Rolle in diesem Buch spielt, beziehungsweise Revolution 1917, 1968 und kommende, versucht, die beiden großen Revolutionswellen des 20. Jahrhunderts, eben die russische Revolution und die globale Revolte von 1968, in ein Verhältnis wechselseitiger Kritik zu setzen, sodass beide revolutionäre Bewegungen sich im besten Falle gegenseitig auf ihre jeweiligen Schwachstellen hinweisen und aber auch gegenseitig ihre produktiven Aspekte hervortreten lassen. Und fragt danach, wie wir mit diesem revolutionären Erbe einmal einer siegreichen, aber gescheiterten, einmal einer Revolution, die erfolgreich war, aber besiegt wurde, umgehen können für die Gegenwart und für die Zukunft. Und in dem Abschnitt, den ich heute lesen werde, der praktischerweise der erste Abschnitt ist, einfach der Anfang des Buches, da geht es gar nicht um 1968. Wir können aber über 1968 auch gerne im Anschluss diskutieren. sondern es geht um die russische Revolution und eine ganz besondere und, wie ich finde, ungewöhnliche, seltsame und ein wenig verwirrende Traurigkeit, die sich bei Kommunistinnen, Anhängerinnen der russischen Revolution, Sympathisantinnen finden ließ, nachdem die Revolution siegreich beendet worden war, nachdem mit dem Aufbau der sozialistischen Gesellschaft begonnen werden konnte. Da steige ich jetzt ein. Mitte der 1920er Jahre unternahmen Ignacio Silone, ein italienischer Kommunist und Schriftsteller, und Lazar Schatzky, der Vorsitzende des Komsomol, der kommunistischen Jugendorganisation Russlands, einen Spaziergang über den Roten Platz in Moskau. Es war die Zeit der neuen ökonomischen Politik, die im Rahmen der Diktatur des Proletariats kapitalistischen Handel zwischen Stadt und Land erlaubte. Die kommunistische Partei, die Bolschewiki, befand sich schon seit einem Jahrzehnt an der Macht, doch während sich der Geist des Leninismus größter Lebendigkeit erfreute, war Lenin selbst bereits 1924 verstorben. Lenins Gehirn wurde im eigens dafür gegründeten Institut auf Genialität untersucht. Ist kein Witz. Der Rest seines Körpers in einem hölzernen Mausoleum auf dem Roten Platz konserviert, wo er heute noch liegt. Diesen Holzbau, an dem man jeden Tag endlose Prozessionen armer, zerlumpter Bauern vorbeimarschieren sah, passierten die beiden Freunde gerade, als Lazar Schatzky begann, über seine Traurigkeit zu sprechen. Was ihn traurig machte, erzählte er dem italienischen Genossen, war das Gefühl, zu spät geboren zu sein, zu spät, um an der Revolution teilnehmen zu können. Für einen überzeugten bolschewistischen Revolutionär musste dies dem Gefühl gleichkommen, das wichtigste Ereignis seines eigenen Lebens verpasst zu haben. Ignacio Silone versuchte, seinen Freund zu trösten. »Ach, es wird noch genug andere Revolutionen geben«, sagte er. »Revolutionen werden immer nötig sein, auch in Russland.« »Ah, was für Revolutionen«, fragte Schatzky ungeduldig, »und wie lange müssen wir noch darauf warten?« Silone wollte seinen sowjetischen Genossen nicht leiden sehen und bot ihm direkte Abhilfe an. Er zeigte auf das hölzerne Mausoleum, dessen Fassade erst 1930 mit grauen und rotem Granit ersetzt werden sollte. Dann schlug er vor, einige Kanister Benzin zu besorgen, die Totenbaracke abzufackeln und so auf eigene Faust eine kleine Revolution anzuzetteln. Bekanntlich befolgte der Vorsitzende der kommunistischen Jugendorganisation Russlands den Vorschlag seines italienischen Genossens nicht. Weder fackelte er das Lenin-Mausoleum ab, noch konnte er über diese schöne Idee auch nur lachen. Stattdessen wurde er furchtbar blass und begann zu zittern. Dann bat er seinen Freund, nie wieder etwas so Scheußliches zu sagen. Zwei affektive Zustände prägen diese kurze Sequenz. Zunächst ein Zustand, der durch Blässe und Zittern gekennzeichnet ist. Und obwohl sich der Stalinismus erst 1929 konsolidierte, war diese Reaktion bereits Mitte der 20er Jahre Ausdruck einer aufkommenden stalinistischen Subjektivität. Rückblickend erscheint Silones Angst mehr als gerechtfertigt. Nur wenige Jahre später würde es tatsächlich nicht mehr als eines Witzes brauchen, um nicht nur aus der Partei ausgeschlossen, sondern auch verhaftet und verbannt, zu Zwangsarbeit verpflichtet oder erschossen zu werden. Auch Lazar Schatzky sollte 10 Jahre nach diesem Spaziergang dem stalinistischen Terror zum Opfer fallen. Zwar nicht wegen eines Witzes, aber aufgrund einer nicht minder absurden Mitgliedschaft in einem frei erfundenen, trotzkistisch-sinowjewschen Block. Der zweite affektive Zustand, der diese kurze Sequenz prägt, ist zugleich offenkundiger und rätselhafter. Im Gegensatz zu seiner Angst braucht die Traurigkeit Lazar Schatzkys nicht aus körperlichen Zeichen interpretiert zu werden. Auch den Grund für dieses Gefühl sprach er offen aus. Der Revolutionär war traurig, weil er die Revolution verpasst hatte. Was allerdings einer Interpretation bedarf, ist diese Traurigkeit selbst. Es ist die Traurigkeit des Revolutionärs nach der Revolution, nach der passierten und verpassten Revolution. Warum sollte jemand, und der Vorsitzende der kommunistischen Jugend Russlands ist nicht irgendjemand, darüber traurig sein können, die Revolution verpasst zu haben? Schließlich handelt es sich bei der russischen Revolution von 1917 nicht um ein folgenloses oder abgeschlossenes Ereignis, wie so viele Revolutionsversuche davor und danach, sondern um einen folgenreichen und fortgesetzten Prozess. Die russische Revolution war, unbestreitbar, eine siegreiche Revolution. Sie war nach den niedergeschlagenen proletarischen Revolutionen von Haiti und Paris die erste dauerhaft siegreiche sozialistische Revolution. Nachdem die monarchistischen oder bürgerlichen Weißen besiegt und die ehemals verbündeten anarchistischen Schwarzen verraten waren, konnten die bäuerlichen Grünen mit der neuen ökonomischen Politik befriedet werden, womit die bolschewistischen Roten als unbestrittene Sieger aus dem Bürgerkrieg hervorgingen. Warum also sollte jemand, der wie der Vorsitzende der kommunistischen Jugend Russlands den Roten zugehörte, einen Kampf wiederholen wollen, nachdem dieser gewonnen wurde? Einen Kampf zumal, dessen bürgerkriegerischer Verlauf über 1 Million Tote gefordert hatte. Was heißt es, die Revolution herbeizusehnen, sie zu vermissen und zu begehren nach der Revolution? Und was bedeutet es, angesichts der Unmöglichkeit, diesen Wunsch zu erfüllen, traurig und niedergeschlagen zu werden, vielleicht sogar resigniert und antriebslos? Warum also litt Lazar Schatzky unter einer postrevolutionären Depression? In seiner Traurigkeit war Lazar Schatzky nicht allein. Unter ihr litten in den 1920er Jahren in Russland viele Menschen, insbesondere Kommunistinnen. Die scheinbar naheliegende Erklärung für die postrevolutionäre Depression, die ich im Folgenden als PRD abkürze, weil das wissenschaftlicher klingt, bestand in der Unzufriedenheit der Kommunistinnen mit den Ergebnissen der Revolution, mit dem Fortschritt des Sozialismus. Insbesondere die Einführung der neuen ökonomischen Politik galt als Zugeständnis an die kapitalistische Ökonomie, an alte und neue Bourgeoisie. Lenin bezeichnete die neue ökonomische Politik als eine Niederlage, die ernster war als irgendeine Niederlage, die den Bolschewiki jemals von konterrevolutionären Generälen beigebracht worden war und angesichts derer es natürlich unvermeidlich sei, dass manche Leute in einen recht deprimierten, fast panikartigen Zustand verfielen. Der Vorsitzende der Kommunistischen Internationale, Grigori Sinowjew, schlug vor, die NEP nicht als neue, sondern als notwendige ökonomische Politik auszuschreiben, und Karl Radek formulierte 1922 knapp: Wir gehen vorsätzlich mit der Bourgeoisie ins Bett. Das Unbehagen der Kommunistinnen in der Ordnung der neuen ökonomischen Politik vermag allerdings nicht zu erklären, warum sich ihre Sehnsucht nicht etwa auf eine kommunistische Zukunft richtete, sondern auf die kriegskommunistische Vergangenheit. Am deutlichsten zeigte sich dies in der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei, dessen Vorsitz Lazar Schatzky Mitte der 20er Jahre innehatte. Auf dem dritten Komsomol-Kongress im Herbst 1920 übernahm es Lenin höchstpersönlich, der erfolgs- und siegestrunkenen Jugend ihre neue Aufgabe zu vermitteln. Es sei klar, so sagte er in seinem Referat, dass die in der kapitalistischen Gesellschaft erzogene Generation der Arbeitenden bestenfalls die Aufgabe lösen können werde, die Grundlagen der alten kapitalistischen Lebensweise zu zerstören. Im Gegensatz dazu stehe gerade vor der Jugend die eigentliche Aufgabe, die kommunistische Gesellschaft zu schaffen. So groß die Aufgabe war, die Lenin der Jugend antrug, so wenig glich sie doch den Vorstellungen der Komsomolzen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Aufgabe fiel wesentlich nüchterner aus, als Lenins einleitende Worte hatten erwarten lassen. Die Aufgaben der Jugend im Allgemeinen und der kommunistischen Jugendverbände im Besonderen wollte Lenin durch ein einziges Wort ausdrücken. Die Aufgabe besteht darin, zu lernen. Lenins zutreffende Analyse, dass eine kommunistische Gesellschaft sich nicht alleine mit auswendig gelernten kommunistischen Losungen aufbauen lasse, sondern nur mit Hilfe des gesammelten Wissens der alten Gesellschaft, stieß bei der kommunistischen Jugend auf begrenzte Begeisterung. Sehr viele, berichtete ein Beobachter, wurden durch den schulmeisterlich erscheinenden Aufruf zum Lernen aus ihren romantischen Illusionen gerissen. Schade, sagten sie, Lenin ist also auch alt geworden. Nikolai Bucharin, der jüngste Mitarbeiter des Zentralkomitees, konnte die Komsomolzinnen hierin verstehen. Während der Bürgerkrieg der Jugend eine kolossale Aufgabe von beispielsloser Schönheit gegeben habe, nämlich den gemeinsamen Feind Weltkapitalismus zu töten, konnte die neue ökonomische Politik mit keiner schillernden, scharf definierten, militanten, heroischen Aufgabe aufwarten. Mit dieser Mangelbestimmung, die Abwesenheit einer heroischen Aufgabe, traf Bucharin recht präzise die Atmosphäre, die im Komsomol gegenüber der Teufelsnepp, der teufelsneuen ökonomischen Politik, vorherrschte. Die kommunistische Jugend, das heißt diejenigen, die die Oktoberrevolution im Alter von 10 Jahren oder weniger erlebten, klagten, dass der Geist der Revolution vergangen war, dass die harten, aber romantischen Jahre des Bürgerkriegs nicht mehr wiederkehren würden und dass die älteren Generationen ihnen ein langweiliges, prosaisches Leben ohne Kampf oder Aufregung hinterlassen hatte. Dabei wurde der Wechsel des Subjektideals von der gnadenlosen, harten und militarisierten Barrikadenkämpferin zur politisch gebildeten, disziplinierten und moralischen Komsomolzinnen auch als eine Bewegung der Verweiblichung interpretiert. Entsprechend rigoros wurde der Vorschlag, das Rauchen und Trinken aufzugeben, um nicht-kommunistischen Jugendlichen ein gutes Vorbild zu sein, im Komsomol zurückgewiesen. Klaus Mehnert, ein deutscher Nationalist, der in den späten 20er Jahren sowohl die USA als auch die Sowjetunion bereiste, beschrieb die Atmosphäre, die Anfang der 20er Jahre im Komsomol vorherrschte, als Depression. Aufgrund seines zu schnellen Wachstums habe sich der Verband durch innere Leere und Leblosigkeit ausgezeichnet, typische Charakteristika einer depressiven Stimmung. Die heroische Zeit, schreibt er, schien endgültig vorüber zu sein. Die Begeisterung brannte aus. Eine allgemeine Entspannung trat ein. Cafés und Restaurants wurden wieder geöffnet, Kitschfilme aufgeführt und Schundliteratur gelesen. Deutlichstes Anzeichen der hier mit Kitschfilmen und Schundliteratur als weiblich gekennzeichneten Depression war, dass die Zahl der Mitglieder des Komsomol im Jahr 1922 von 500.000 auf 235.000 zusammenschmolz. Diese Entwicklung ließ sich nicht im rationalistischen Vokabular des bolschewistischen Marxismus fassen, dessen zentrale Kategorien für den affektiven Charakter politischer Prozesse blind sind. Bucharin, einer der wichtigsten Theoretiker des frühen Bolschewismus, erkannte das. Die Vorschläge für Gegenmaßnahmen, die er dem Verband unterbreitete, waren deswegen in allererster Linie auf emotionaler Ebene angesiedelt. Wir dürfen, deklarierte er, uns nicht nur ans Hirn wenden. Denn ehe der Mensch etwas versteht, muss er es fühlen. Wie aber sollte diese emotionale Mobilisierung aussehen? Und welche Affekte, welche Gefühle sollten durch sie affektiviert werden, um die PRD zu überwinden? Der historisch folgenreiche Beschluss des 5. Komsomol-Kongresses 1922 gibt Aufschluss. Alles romantisch-revolutionäre Material, heißt es da, muss ausgenutzt werden für die Erziehung der Jugend. Die unterirdische Arbeit von der Revolution, der Bürgerkrieg, die Checker, der Geheimdienst, die Kämpfe und die revolutionären Taten der Arbeiter und der Roten Armee, technische Erfindungen und Expeditionen. Vor allem muss eine Literatur geschaffen werden, in der in hinreißender Form das sozialistische Ideal, der Kampf des Menschen mit der Natur, das Heldentum des Proletariats und die bedingungslose Hingabe an den Kommunismus verherrlicht wird. Der Begriff der Verherrlichung beschreibt die Komsomolpolitik ebenso genau wie der für den bolschewistischen Diskurs so ungewöhnliche Begriff des Romantischen.
was nach den Vorstellungen der Delegiertenkonferenz romantisiert und verherrlicht werden sollte, war jenes kämpferische Moment der revolutionären Geschichte, an dem es der gegenwärtigen Epoche zu mangeln schien. Wo die Erfahrung von Untergrundarbeit, Revolution, Bürgerkrieg nicht mehr real erlebt werden konnten, sollten sie virtuell reproduziert werden. Zum einen, indem die Propaganda sie in Erinnerung hielt, zum anderen, indem sie auf Erfindungen, Expeditionen, Geheimpolizei übertragen wurden. Selbst der Kampf mit der Natur fand seinen Platz in dieser kriegerischen Dramaturgie. In dieser Interpretation wurde die neue ökonomische Politik als Fortsetzung des Bürgerkriegs mit anderen Mitteln verstanden. Der Rückgriff auf die alten Mittel, die originalen Mittel des Bürgerkriegs, blieb dabei eine offen gehaltene Option. Sie musste nicht lange darauf warten, wieder aufgegriffen zu werden. Ende der 1920er Jahre sollte der kollektive Wunsch nach einem Ende der langweiligen neuen ökonomischen Politik und einer Wiederkehr von Kampf und Aufregung der Revolution in Erfüllung gehen. Die stalinistische Politik der Industrialisierung und Kollektivierung wurde zur Wiederaufführung der harten, aber romantischen Jahre des Bürgerkriegs. Dieser Krieg gegen Saboteure, Spione und Verräter, gegen die inneren wie äußeren Feinde der Partei, gegen neue Bourgeois und angebliche Großbäuerinnen, schien eine Lösung anzubieten. Revolutionärinnen, die sich nach der in ihrer Erinnerung glorifizierten Zeit zurücksehnten, konnten den Kriegskommunismus jetzt wiederholen. Revolutionären, die von der Trauer bedrückt waren, die Revolution verpasst zu haben, konnten ihn endlich nachholen. Mit dem ersten Fünfjahresplan 1928 wurde die NEP politisch wie ökonomisch beendet. Damit wurde auch die affektive, die emotionale Struktur der PRD überwunden. Genau diesen Eindruck erhielt Klaus Mehnert, als er 1929 zum ersten Mal selbst die Sowjetunion betrat. Gleichsam, so schreibt er, als wäre der Anschluss an den Bürgerkrieg aufs Neue gefunden, so verschwand auch die unheroische Bürgerlichkeit der NEP-Zeit. Die Traditionen des Bürgerkriegs, Kampflust und kriegerische Stimme flammten wieder auf. Das graue, alltägliche, unheldische, das in Russland in unzähligen Komsomols den Eindruck erweckt hatte, man habe im NEP die Ideale der Revolution verraten, das war mit dem Beginn des Fünfjahresplans endgültig überwunden. Die stalinistische Politik schien die Beschlüsse des Komsomol-Kongresses umzusetzen, wenngleich in radikalisierter, brutalisierter Weise. Das gesamte politische Leben wurde nun in den revolutionären Begriffen eines Klassenkampfes restrukturiert, der deutlicher als zuvor den Charakter eines Klassenkrieges annahm, in dem es allerdings recht wenig um Klassen, sehr viel jedoch um den entfesselten inneren Krieg ging. Soziale Ereignisse wurden in der Logik des antagonistischen Kampfes politisiert und im Sinne der Feindbestimmung personalisiert. Jede ausgebliebene Ernte, jeder verspätete Zug, jeder Unfall im Tagebau konnte so als Ausdruck von Sabotage, als Wirken des Klassenfeinds interpretiert werden. Die Wissenschaft wurde zu einer Festung, die von der Jugend erobert werden musste, die Wirtschaft zum Schauplatz von Brigaden, die Engpässe zu stürmen oder Gefechtsabschnitte einzunehmen hatten. So trug die forcierte nachholende Entwicklung die Form einer nachholenden Revolution. Damit war der postrevolutionäre Revolutionarismus im Dienste des Staates auch eine Antwort auf jene affektive Atmosphäre, die während der 20er Jahre viele Kommunistinnen umgab. Die nostalgische Sehnsucht nach einer siegreichen, aber verlorenen, weil vergangenen Revolution. Wenn die PRD ein Motiv für die stalinistische Konterrevolution war, wenn die kollektive Depression der neuen ökonomischen Politik ein Grund für die kollektive Aggression des Stalinismus war, dann bekommt die Kritik ihrer hegemonialen Deutung eine Dringlichkeit, die sich noch nicht absehen ließ, als Lazar Schatzky und Ignacio Silone Mitte der 20er Jahre über den Roten Platz spazierten. Rückblickend lässt sich das Begehren nach Revolution als Ausdruck eines Fetischs erkennen, des Revolutionsfetischs. Wie jeder Fetisch besteht auch der Revolutionsfetisch in einer Verkehrung, hier in einer Verkehrung von Mittel und Zweck. Von einem notwendigen Mittel zur Erreichung einer postrevolutionären Gesellschaft, der sozialistischen oder kommunistischen Gemeinschaft, wird die Revolution zum Selbstzweck. Sie dient nicht länger der Befriedigung des Begehrens nach einer anderen Welt, sondern wird selbst zu dem, worauf sich das Begehren richtet. Aufruhr, Aufstand, Action. Doch diese Fetischisierung der Revolution bildet ein bestimmendes Merkmal der Sowjetideologie. Von den großen kulturellen Produktionen der Filme und Theater, Literatur, Fotografie und Malerei, über die bombastischen Paraden und Aufmärsche an den Feiertagen, bis in die alltäglichen Rituale der Betriebsorganisationen und Jugendverbände hinein, wird immer wieder das Bild der Revolution als heroisches Ereignis reinszeniert. Aber selbst wenn es sich hierbei nur um eine rationale Strategie der Herrschaftserhaltung handelte, könnte diese Strategie doch nur deswegen erfolgreich sein, weil sie auf ein weit verbreitetes Begehren bauen konnte. Dieses Begehren nach Revolution aber ist ein paradoxes Begehren. Es ist ein Begehren, das mit Notwendigkeit enttäuscht werden muss, in dem Moment, in dem die Revolution erfolgreich ist. Und das andersrum nur dann befriedigt bleiben kann, wenn die Revolution nicht erfolgreich ist. Das Begehren nach Revolution steht damit in der Gefahr, ein konterrevolutionäres Begehren zu werden, mindestens aber ein Hindernis für das Gelingen der Revolution. Das Begehren nach Revolution stellt somit die fetischhafte Verkehrung eines revolutionären Begehrens dar. Letzteres, das revolutionäre Begehren, zielt seinem eigenen Selbstverständnis nach nämlich nicht auf die Revolution selbst, sondern auf die Überwindung einer schlechten und die Errichtung einer besseren Welt. Hierzu steht das Begehren nach Revolution, das traditionell zu nennen voreilig wäre, in einem entgegengesetzten Verhältnis. Es beruht auf einer Konzeption von Revolution und Postrevolution, von Übergang und Utopie, indem beide Terme durch entgegengesetzte Eigenschaften charakterisiert sind, welche sich wechselseitig ausschließen. Einerseits wird der Kommunismus, also die Utopie, die Postrevolution, als eine grandiose Gesellschaft allmenschlicher Harmonie vorgestellt, die durch Unterordnung des Besonderen unter das Allgemeine, also durch Zwangsharmonisierung, realisiert wird. Andererseits ist das vor allem bolschewistische Bild von Revolution in einem Maße von kompromisslosem Streit, unüberwindbaren Gegensätzen, Feindschaft geprägt, dass kein Raum für Vermittlung, Kompromiss, Integration bleibt. Streit, Spaltung, Kampf, aber auch Aufregung, Abenteuer, Spontanität befinden sich so auf der Seite der Revolution. Harmonie, Frieden, Sicherheit, aber auch Langeweile, Stillstand, Symbiose finden sich auf der Seite des Kommunismus. Dabei bleiben die Pole nicht nur als zeitlich aufeinander folgende, sondern auch als konditional vermittelte logisch verknüpft. Die Vorstellung, durch die krasseste Spaltung hindurch die Menschheit wieder zu sammeln, da im Moment der höchsten Konzentration von Zwang und Gewalt die Wachstumskurve der proletarischen Staatlichkeit jäh zu sinken anfange, findet sich bei Bucharin ebenso wie bei Trotzki, der die staatliche Gewalt in einer Revolution mit einer Lampe verglich, die kurz bevor sie erlöscht noch einmal am hellsten aufflackert. Auch Georg Lukács meinte, dass gerade die radikale Ausmerzung der Klassenunterschiede zu einer Gesellschaft der Liebe führe. Einer Gesellschaft der Liebe, in der jeglicher Zorn und Hass, jeglicher Neid und Hochmut der Vergangenheit angehört. Die Spaltung erfolgt also im Interesse der Einheit, der Krieg im Namen des Friedens. Daraus lässt sich folgern, dass der Kampf zwischen entgegengesetzten Interessen umso kompromissloser geführt werden muss, Je mehr er auf einen Zustand zielt, in dem es keine Kompromisse mehr braucht, weil es keine Interessengegensätze mehr gibt. Folgerichtig brach der stalinistische Terror von 1937 genau in dem Moment los, als mit einer neuen Verfassung auch freie Wahlen gestattet und abgehalten werden sollten und die Periode des Klassenkampfes für beendet erklärt wurde. In dem Moment also, als die Grenze zwischen Revolution und Postrevolution offiziell gezogen und offiziell überschritten wurde. Sobald die Erreichung der klassenlosen Gesellschaft ausgerufen worden war, lag es nahe, politische Differenz nicht mehr im Sinne sozialer Gegnerschaft, sondern biopolitischer Feindschaft zu interpretieren. Wer jetzt noch abwich, konnte kein Teil des endlich konstituierten Volkes der neu vereinigten Menschheit mehr sein. Sind Revolution und Kommunismus so einander gegenübergestellt, dann konstituieren sie einen Widerspruch. Durch diesen Widerspruch ließe sich die PRD lesen als eine implizite Kritik des Verhältnisses von Kommunismus und Revolution. Wenn die Revolution der Errichtung einer postrevolutionären Gesellschaft dient, dann wird das Begehren nach Revolution genau in dem Moment verschwinden, in dem diese Gesellschaft errichtet wird. Verschwindet das Begehren allerdings nicht, dann muss ein Moment der Revolution in der postrevolutionären Gesellschaft nicht aufgehoben worden sein. Die Kritik, die in diesem Widerspruch impliziert ist, ist wechselseitig. Sie lässt sich nach zwei Seiten hin auflösen. Entweder wird das Begehren nach Revolution, nach Abenteuer, Kampf, Freiheit aus der Perspektive des Kommunismus als eines identifiziert, dessen Befriedigung von seinem eigenen Zweck verunmöglicht wird. Ein Begehren also, das nach kommunistischen Maßstäben ein falsches Begehren ist. Diese Interpretation, diese Kritik des Begehrens nach Revolution aus der Perspektive des realisierten Kommunismus allmenschlicher Harmonie führte zu einer subjektkonstituierten Figur, dass die aus der Vergangenheit stammenden Revolutionäre notwendig unfähig seien, die Revolution in die Zukunft zu führen. Da diese Menschen noch zu sehr in der Vergangenheit verwurzelt sind, da sie zu sehr von der kapitalistischen Gesellschaft geprägt seien, seien sie gleichzeitig unfähig, eine wirklich kommunistische Gesellschaft selbst zu realisieren. Oder aber, der Kommunismus wird aus der Perspektive der Revolution, aus der Perspektive des Begehrens nach Revolution, als eine Gesellschaft beschrieben, deren harmonische Langeweile nicht das Begehren der Kommunistinnen nach Revolution befriedigen kann. Die Bestimmung des Kommunismus als Harmonie würde also die gegebene Definition einer nach den Bedürfnissen eingerichteten Gesellschaft verfehlen. Die Befriedigung der Bedürfnisse aller ließe das Bedürfnisse, die Bedürfnisse anderer kämpferisch zu übergehen, unbefriedigt. Diese Position kann in konservativer Fassung eine anthropologische Form annehmen. Dann würde eine kommunistische Gesellschaft von dem universell menschlichen Bedürfnis nach Konkurrenz, Macht und Krieg, Egoismus und so weiter notwendig verunmöglicht. Diese Position kann aber auch eine progressive Fassung annehmen. Dann werden diese Bedürfnisse als Ausdruck einer spezifisch historischen Subjektivität verstanden, die von den gewaltsamen Bedingungen der Revolution, nämlich zaristischer Untergrund, imperialistischer Krieg, konterrevolutionärer Bürgerkrieg und so weiter, hervorgebracht werden. Für die PRD, für die postrevolutionäre Depression und die Frage, wie sie überwunden werden kann, hat diese Differenz zwischen konservativer und progressiver Fassung dieses Problems allerdings kaum eine Bedeutung. Zumindest Zarismus und Krieg sind als ihre Bedingungen vorgefunden und somit nicht wählbar. Handelt es sich bei dem Begehren der Kommunistinnen also um ein Begehren, das nicht befriedigt werden kann? Handelt es sich bei ihrer Traurigkeit um eine tragische Traurigkeit, für die sich kein Trost finden lässt? Die nachrevolutionäre Traurigkeit verweist auf die Notwendigkeit, das Verhältnis von Revolution und Postrevolution, von Übergang und Utopie, von Transformation und Kommunismus neu zu konzeptualisieren. In ein Verhältnis wechselseitiger Kritik gebracht, geben beide Pole, der Pol der Einheit, der Zwangsharmonie und der Pol der Zweiheit des revolutionären Krieges, zu erkennen, dass in ihnen etwas fehlt. Wenn eine emanzipatorische Revolution jenes Scheitern vermeiden will, das sich in der PRD symptomatisch artikuliert, dann muss sie den Widerspruch zwischen diesen beiden Konzeptionen auflösen, und zwar in beide Richtungen. In die eine Richtung ist dies von der anarchistischen Kritik am marxistischen Revolutionsmodell bereits geleistet worden. Eine Kritik, die verlangt, dass Momente der Utopie bereits in der Revolution aufgehoben werden, dass die Bewegung zu einer besseren Gesellschaft bereits Werbung für diese Gesellschaft ist. Die Erfahrung des Stalinismus hat diese anarchistische Kritik unabweisbar gemacht. Der gute Zweck legitimiert nicht die schlechten Mittel. Die schlechten Mittel haben den guten Zweck delegitimiert. Aber in die andere Richtung bedeutet das auch, dass Momente dessen, was an der Revolution begehrt wird, in die Utopie aufgenommen werden müssen. Eine Utopie, die dann nicht mehr als finale Harmonie erscheint, sondern Möglichkeiten zu Differenz, zu Widerspruch, Konflikt und als radikale Demokratie auch eine Erfahrung von Offenheit, von Neuanfängen bereithält. Solange der Kommunismus als ein reines Ideal sozialer Harmonie konzipiert ist, werden sich diejenigen Anteile utopischen Denkens, die darin nicht aufgehen, ein anderes Objekt des Begehrens suchen. Der Kommunismus muss somit bereits als Bild, bereits als Vorstellung, bereits als Objekt des Wunsches Spuren des Unreinen, des Mangelhaften und Beschädigten tragen, die an jene erinnern, die von ihm träumen. Also uns. Im Interesse ihres zukünftigen Gelingens muss die Revolution vor ihrer Fetischisierung bewahrt werden. Das würde es zugleich erlauben, den traurigen Revolutionärinnen einen anderen Trost anzubieten. Die kommende Revolution wäre dann eine, in der Lazar Schatzky über Ignacio Silones Vorschlag nicht nur lachen könnte, sondern in der er diesen Vorschlag auch endlich annehmen könnte. Vielen Dank.